Faserplauderei.
Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und allen anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Faserplauderei von meiner Website, von Instagram, von YouTube und so weiter. Und bevor ich es vergesse, gibt es wie immer zu Beginn den Werbehinweis.
Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft.
Das ist schon spät abends und statt ins Bett zu gehen, habe ich mir überlegt, es sei eine total gute Idee, jetzt einen Podcast aufzunehmen. Man muss ja immer im richtigen Mut sein, um allein eine Stunde lang in so ein Mikrofon reinzulabern, ohne direktes menschliches Feedback. Jetzt ist es soweit. Über meinen Shownotes steht Shownotes Februar 26. Ich würde sagen, das Ziel habe ich ein bisschen gerissen und ich kann mich an Teil meiner Notizen nicht mehr erinnern. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich habe mir jetzt mal noch zur Hilfe eine neue Methode, mein Handy-Foto-Album hier aufgemacht, dass ich noch mal so ein bisschen rekapitulieren kann, was wann war. Und da war vielleicht am prägnantesten die H&H, die Handarbeitsmesse für Händler und auch für so kleine Podcastlichter wie mich. Also Presse darf da auch hin und dann drüber erzählen. Und das ist mein jährliches Highlight. Da gehe ich, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, immer mit Diana aka Moneystot hier hin. Die H&H ist in Köln und wir hatten da wieder eine richtig gute Zeit. Einerseits wegen der H&H, weil die Messe natürlich immer total informativ ist und es ist aber auch immer so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Man trifft dort sehr viele Leute und das ist eigentlich auch mit das, was die Messe ausmacht, dass man die Leute aus der Wollbubble in echt sieht und sich nochmal austauscht und habe ich sehr genossen. Außerdem feiere ich ja die Stadt Köln so sehr. Also ich habe da inzwischen schon, oder besser gesagt, wir haben inzwischen schon unsere Stammlokale. An dieser Stelle Shoutout an das Hommage in Köln. Das ist wirklich total super. Ich liebe das dort morgens einen guten Kaffee zu trinken, bevor es losgeht. Jetzt habe ich es ausgeplaudert. Geht da nicht hin. Nicht, dass ihr mir den Platz wegnehmt oder wenn ihr dahin geht bei der H&H und alles voll, das müsst ihr mal frei halten. Ich glaube, die Leute, die ernsthaft und strukturiert auf diese Messe gehen, die sind sowieso in einem der Hotels direkt bei Messe Deutz. Wir sind immer so ein bisschen abseits da, wo die, also geht dann so ein bisschen Richtung Ehrenfeld, wo es ein bisschen bunter ist, ein bisschen mehr Lokale gibt und so. Also Köln immer eine Reise wert, auch wenn gerade nicht H&H ist. Und was gab es dieses Jahr zu sehen? Es gab nur zwei Etagen, dadurch standen die Stände ein bisschen dichter, sonst war das auf drei Etagen verteilt. Und ich weiß noch, auf meinem ersten Jahr habe ich gar nicht gemerkt, dass es eine untere Etage gibt, da war ich gar nicht gewesen, war ich lost. Insofern alles ein bisschen kompakter. Es gab wie immer das Bloggertreffen von der Initiative Handarbeit, wo eben die Zahlen der Branche genannt werden, Verkaufszahlen von den einzelnen Handarbeitsbranchen und so weiter. Ich gucke mal, ob ich euch das verlinken kann. Das ist jetzt auch schon wieder zu lange her, als dass ich da auswendig und ohne Notizen, wie ich natürlich unvorbereitet bin, hier was dazu sagen möchte. Ich glaube, es war generell ein abnehmendes Geschäft, der Handarbeitsmarkt. Ich meine, Corona haben wahrscheinlich alle gehandarbeitet und dann gibt es bergab. Ich glaube, es wurde sowas gesagt wie, die Talsohle ist erreicht. Stricken, Häkeln, also Garne liegen vor Nähen. Also so dieser Peak der Nähbubble, der scheint wohl auch so ein bisschen vorbei zu sein. Ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe. Ich bin ja selber immer nur so sporadische Näherin, aber ist ja auch ein bisschen so, wenn man näht, dann ist man relativ schnell, dann hat man seinen Kleiderschrank voll, dann braucht man nichts mehr. Alle, die nähen als Hobby betreiben, lachen jetzt fürchterlich und spucken ihren Kaffee quer durch die Küche. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ist, weil man hat ja immer wieder neue Inspiration. Wen haben wir getroffen? Knitketten, Polly McLaren. Wir haben Frieda vom Wollkanal getroffen. Tanja Steinbach beim Lana Crosser stand natürlich. Die tollen Mädels vom Stiebner Verlag. immer wieder ein Highlight für mich auch, das große Stiebner-Treffen. Das überschneidet sich so ein bisschen mit dem Blogger-Treffen, ist immer ein bisschen schade. Ich fange jetzt schon an, okay, es ist schon sehr lange her, natürlich Silke Ufer. Ich höre auf, Namen zu nennen an dieser Stelle, wenn ich euch nicht genannt habe, weil ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Es liegt an meinem zersiebten Gehirn, weil ich zu viel Zeit im Internet verbringe und ich ein Gedächtnis von einem Eichhörnchen habe. Ich versuche daran zu arbeiten. Vielleicht werde ich gleich nochmal bei den Bildern denken, ach ja, stimmt, der, die war auch noch da. Was waren meine Highlights? Es gab viele. Es gab auch Lowlights. Was mir ganz gut gefallen hat, war der Stand von Redesigned. Das sind die, die Taschen aus Abfallleder von der Fleischindustrie machen. Die hatten wirklich schöne Stücke und da kann es sein, dass ich vielleicht noch mal mehr drüber reden möchte. Ist ja für mich immer so ein bisschen Spagat, weil ich vegan mich ernähre. Ich lebe nicht vegan, aber ich esse vegan, finde das grundsätzlich eine gute Idee. Und man, ja, für mich macht das dann mit Leder, neuem Leder, manchmal ein bisschen im Kopf ein Problem. Ich habe da noch keine endgültige Meinung dazu. Ihr könnt mir eure gerne schreiben. Auf meiner Website www.faserplauderei.de könnt ihr nämlich Kommentare posten unter die einzelnen Podcast-Folgen oder ihr schreibt mir auf Instagram. Auch dazu habe ich eigentlich keine richtige Meinung oder eine gespaltene Meinung. An dieser Stelle vielleicht schon gleich der Disclaimer, heute geht es drunter und drüber in der Folge, weil spontan entschieden aufzunehmen. Also da wird keine Struktur mehr reinkommen heute. Instagram ist auch so eine Sache. Ich bin da gerade so ein bisschen am Rumüberlegen, wie gut mir das tut und wie gut ich das finde. Ich habe da so eine Kindersicherung, 15 Minuten. Und ich merke, wenn ich nicht viel Zeit auf Insta verbringe, tut mir das gut. Ich merke, dass ich viel, also ja, ich merke, dass wenn ich die Kindersicherung ausschalte, dass ich dann wirklich immer in diese Videoschleife da gerate, die ja irgendwie funktioniert wie so eine Casino, ne? Also du kriegst Videos angezeigt und du weißt dann irgendwie, dann kommt wieder ein gutes Video und dann kriegst du deinen Dopaminstoß und dann scrollst du weiter und weiter und nicht gut. Auf keinen Fall ein gutes Verhalten. Also am besten wäre es, die App ja einfach zu löschen. Andererseits ist es aber auch so, dass ich den Austausch über Instagram total mag, dass ich einigen total gern folge. Was ich sehr schade finde, ist, dass ich nicht mehr alles so ausgespielt bekomme wie früher. Und das merkt man dann immer meistens erst, wenn man entweder aktiv nach jemandem sucht oder dann doch irgendwie dumm gescrollt hat und dann mal über einen Beitrag von jemandem und denkt, stimmt, habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Und dann guckt man mal rein ins Profil und sieht, da war die ganze Zeit was los und es wird mir nur nicht ausgespielt. Ja, und es gehört halt zum Meta-Konzern. Anderes Thema. Ach, was soll's. Ja, es ist halt die Frage, will ich mich da, ja, abhängig machen, ist zu viel gesagt. Ich habe auch ein Mastodon-Profil. Ich habe mal versucht, also es ist so unsexy, das zu benutzen, dass man es eben nicht tut. Obwohl ich es total gut finde, auf einer anderen Plattform auch zu Hause zu sein, aber da kommt so wenig Interaktion und ich finde da irgendwie, also mir fällt es auch schwierig, da so mir meine Bubble aufzubauen mit Sachen, die mich interessieren. Mit diesen, weil mir da so richtig nichts vorgeschlagen wird. Man kann nach Hashtags, glaube ich, suchen. Das müsste irgendwie noch ein bisschen besser werden, damit man ja das wirklich bespielt. Und ich habe ja eh nur so begrenzt Zeit. Und dann mache ich schändlicherweise natürlich das, was am einfachsten ist, Instagram, weil das ist ja bequem. Was total bescheuert ist. Ich sehe das durchaus ein, kann mich aber nicht davon losreißen, weil das irgendwie auch so ein Kontakt mit der Außenwelt ist. Und klar, ich habe hier den Podcast, aber das ist so one way. Mir fehlt da irgendwie, also wie ist die Interaktion auf Instagram? Naja, man bekommt doch vielleicht mehr Reaktionen. Ich weiß es nicht. Ihr seht selber, was ich meine. Ich bin total gespannt, was ihr dazu denkt. Was würde passieren, wenn man Instagram nicht mehr nutzt? Keine Ahnung. Ich verdiene ja kein Geld damit. Auf der anderen Seite ist mir trotzdem irgendwie wichtig, dass das, was ich hier alles betreibe, auch bei Leuten ankommt. Ist wahrscheinlich ein Ego-Problem meinerseits. Ja, ich sehe auch noch keine Alternativen. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin innerlich zerrissen. Gott sei Dank ist das kein wichtiges Thema, wo irgendwie was dranhängt. Ähnlich ist es ja mit YouTube. Also mir macht das Spaß, jetzt Sachen in die Kamera zu halten und diese Videos aufzunehmen. Ich habe da eine total steile Lernkurve. Also ich muss halt auch Bock drauf haben und ich merke auch, dass bei YouTube direkt abgestraft wird. Wenn man dann länger nichts macht, da verliert man Followers und am Anfang kriegt man sowieso recht viele irgendwie spontan so grundlos und dann stagniert es. Und ich habe festgestellt, dass bei YouTube sehe ich das eben und dass man sich dann anfängt, Gedanken über einen Algorithmus zu machen. Bei Insta habe ich das nicht so hart, was total schade ist, denn beim Audio-Podcast sehe ich einfach überhaupt nicht, wer das hört. Deswegen juckt es mich überhaupt nicht. Deswegen mache ich es aus reinem Spaß an der Freude. Und deswegen ist das eigentlich mein totales Feel-Good-Medium. Verrückt, was man so über sich selber lernt. Ja, das dazu. Und ich war bei der H&H. Hölzchen und Stöckchen. Und ihr kennt das Problem. Bei der H&H war zum Beispiel auch Punkrock Unicorn. Habe ich jetzt auch mal gesehen mit ihrem lustigen pinken Lama auf Rollschuhen. Und hier waren wir bei Cardiff Cashmere mit ihrem tollen Sortiment. Ich erzähle da gerade nicht so richtig viel dazu. Was war vielleicht noch ein Highlight? Oh, bei Adi gab es diesen Yarnarm. Den habt ihr vielleicht gesehen. Viele dachten, es sei ein April-Scherz. Also so ein Plastik-Wollabroller aus Sonnenblumenkernen. Also ist recycelbar, kompostierbar, ist kein toter Dino-Plastik. Und den kann man sich an den Arm packen und dann stricken und hat dann so einen Garnabroller am Arm. Ja, weiß ich jetzt nicht. Not my cup of tea. Irgendwie so Party-Gag-mäßig, aber weiß nicht, ob es das noch gebraucht hat. Immerhin irgendwie nachhaltig, das finde ich gut. Und wenn ihr das Ding benutzt, sagt mir auch gerne, dass ihr total begeistert davon seid. Ich glaube nicht, dass ihr mich überzeugen könnt. Aber deswegen gibt es ja für jeden irgendwie was. Was ich total gut fand oder welcher Stand mir auch richtig gut gefallen hat, war, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die verkaufen so Stoffe, wo man drauf sticken kann. Ich habe jetzt auch noch den schlauen Namen für diese Stoffe vergessen. Naja, der Stand heißt Zweigard, genau, und die hatten so Kaffeestickereien und Kaffeetassen und wunderschöne Sachen und einen richtig tollen Stand, fand ich ziemlich cool. Und bei Langjans sind wir auch mal vorbeigeschlendert. Langjans gibt es in den zwei Local Yarn Stores, die ich hier im Saarland häufiger besuche. Von daher auch für mich ganz spannend. Und die werden, glaube ich, eine pflanzengefärbte oder naturgefärbte Kollektion rausbringen. Und die hatten so einen wunderschönen Stand, wo diese Wollknäule da lagen, die gefärbten, und das entsprechende, ja, Färbegut, also aus dem gefärbt wurde, zum Beispiel irgendwelche Pflanzenfasern. Mein Gott, ist das kleingedruckt. Also das sieht so ein bisschen aus wie ein Kräuterregal und vor jedem Döschen steht halt die Farbe, die daraus gefärbt wurde. Das fand ich ganz nice und sehr ansprechend gemacht. Weiteres Highlight war Ito. Brauche ich euch nicht erzählen. Ich stricke inzwischen fast immer irgendwas mit Ito zusammengehalten. Ito ist wirklich, wenn ich nur noch ein Garn stricken dürfte, wäre es wahrscheinlich das. Und dort habe ich einen Pullover gesehen, den ich richtig gut fand. Ich war so doof und habe den nicht anprobiert. Ich hätte den mal anziehen sollen, ob er mir steht. So muss ich ihn mir stricken. Und ich kann euch den verlinken. Kann ich nicht. Doch, muss ich. Vielleicht vergesse ich es. Ich werde jetzt einfach sagen, wie ich es gefunden habe. Ich dachte, ich hätte mir das Label abfotografiert und könnte das dann finden, habe ich nicht gefunden. Dann hatte ich Ito angeschrieben, wie denn der Pulli hieß, den ich da gesehen hatte. Und sie hatten mir das geschickt und hat gesagt, den gibt es bei Stienchen. Also, das ist ein Pattern, das gibt es kostenlos, wenn man bei, ich glaube, die heißen Stienchen, das Garn bestellt. Also, man kann sich das nicht einfach auf Ravelry kaufen. So ähnlich ist es ja auch in Osaka. Ich habe mir mal in dem Laden, als es den noch gab in Berlin, Ito Sensei gekauft und dann gab es das Osaka-Pattern, was ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft ist, gratis dazu. Einerseits verstehe ich das Konzept, andererseits habe ich gerne meine ganzen Muster irgendwie zusammen bei Ravelry oder dann einen Code, wo ich das irgendwie noch runterladen kann. Es gibt ja manchmal auch Bücher, wo dann so Codes drin sind und so. Aber diesen Pullover fand ich geil. Der hatte so überschnittene Schultern und den muss ich mir dann vielleicht auch noch stricken. Ansonsten, wie gesagt, der Stiebner stand natürlich. Ich habe mir dann im Nachgang nach der H&H auch noch ein Buch aus dem Stiebner Verlag gekauft, nicht kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Manchmal passiert das ja auch. Und zwar ist das das Lieblingsstücke Stricken mit Kutova Kika. Kutova Kika? Ich dachte immer, die heißt Kutova Kika, aber die Trennung der zwei Wörter ist nach dem ersten A. Das werde ich euch verlinken. Das ist mal wieder ein ganz großer Wurf vom Stiebner Verlag. Also eins, wo man so gerne durchblättert, was besonders schön aussieht. Ich finde, diese Bilder sind auch so stimmungsvoll, Urban Lifestyle. Die Models haben auf jedem zweiten Bild irgendwie so ein, weiß ich nicht, Kaffeegetränk in der Stadt. Man sieht sich also selber in diesem Lebensgefühl. Also man kauft ja bei Büchern auch ganz oft das Lebensgefühl, das sie versprechen und nicht nur die Anleitungen, die da drin sind. Ist ja bei Kochbüchern im Prinzip das gleiche Spiel. Und an dieser Stelle großes Lob. Ich glaube, das Buch kostet 28 Euro. Ist ein Hardcover-Buch. Wie viele Sachen sind da drin? 17 Modelle. Ich habe jetzt noch gar nicht überprüft, wie größeninklusiv das ist. Shame on me. Werde ich jetzt hier mal gerade reinblättern. Das ist auch richtig gut, wenn ihr mir dabei zuhören könnt, wie ich hier recherchiere. Größe M bis 4XL, 3XL, 4XL. Was sagt uns das? 4XL. Das sagt uns nicht viel, ne? Wichtig ist wahrscheinlich die Brustweite. Ich gucke jetzt mal bei einem. Das ist ja voll gelogen hier. Fertige Maße, Brustumfang. Aha, bis 146 cm. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Klingt jetzt viel oder wenig, viel oder wenig. Ich habe ungefähr 100 cm Brust und Schulter und Brustumfang ist ja auch so eine Definitionssache, ne? Also obenrum gemessen. Also damit ihr Bescheid wisst. 4XL, vielleicht ist das jetzt aber auch ein eng anliegendes Teil. Also guckt euch vielleicht nochmal die Größenverteilung an, wenn das für euch wichtig ist. Tut mir leid, das ist kein guter Service von mir, aber ich fand das Buch so schön. Müssen wir durch. Dürft mit mir schimpfen, dürft auch nochmal nachfragen und mich darauf festnageln, dass ich das nochmal nachschlagen muss, dann tue ich das auch. Ansonsten gab es bei der H&H noch weitere Highlights. Ich habe mehr Essen fotografiert als Wolle. Das stimmt auch nicht. Das ist gelogen. Ach nee, das war der zweite Tag. Mut war da. Was haben wir noch gesehen? Ja. Das ist ein richtig aufregender Podcast heute. Wie gesagt, mein Highlight waren die Gespräche. Ah, natürlich, ich war am Stand von Lana Grossa, weil das ist ein absolutes Pflichttreffen, weil ich Tanja so toll finde. Und ich habe dort eine Goodie-Bag mitgenommen. Da war Garn drin, Lana Grossa, Basta und Cosmo. Diejenigen von euch, die auf Instagram vertreten sind, haben das schon 100 Mal gesehen, denn da hat Lana Grossa diese Disco-Bären draus gestrickt, also Teddybären, diese Basta oder die Cosmo. Eins von beiden hat Pailletten und zwar sehr große Pailletten. Und damit haben die Stofftiere gestrickt und die fand ich sehr niedlich, wollte aber nicht den 12.000. Teddybär stricken. Es gab einen Nitalon. Vielleicht gibt es den immer noch. Guckt mal rein bei Malamü. Die ist ja richtig gut mit Social Media. Die kann sowas groß verbreiten. Ich wollte trotzdem was draus machen und hatte mir einen Wärmflaschebezug gestrickt. Denn es gab im Haushalt meines Freundes eine Wärmflasche, eine nackige Wärmflasche, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ohne Bezug, ich weiß. Ich habe mich trotzdem für ihn entschieden. Auch wenn er so barbarische Sachen in seinem Schrank liegen hat. Die musste bestrickt werden und da habe ich ein Lama drumherum gestrickt. Ein Paillettenlama mit Öhrchen und Gesicht. Und das könnt ihr jetzt auf Instagram bei mir bewundern, wenn ihr sagt, also wenn mir genug Leute schreiben, ich brauche unbedingt die Anleitung, dann schreibe ich die mal runter. Ist jetzt aber auch keine Raketenwissenschaft und ist jetzt auch nicht total elaboriert, sondern das habe ich so Pima Paddelboot gestrickt. Dann gab es noch, achso, bei der Initiative Handarbeit natürlich die Modenschau und die Mach dein Ding Tasche. Die haben ja immer ein Pattern, das kannst du nähen, stricken, häkeln, wie, was auch immer. Ist so ein Strandbag geworden. Shopper finde ich ziemlich cool. Ich nehme, also die haben echt immer coole Sachen. Und ich glaube, ein Jahr hatten die mal so eine Handtasche, wo du das Cover mit so einem Reißverschluss wechseln konntest. Und so fand ich auch cool. Und ich habe immer gesagt, ich nehme mir die mal. Aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber nicht, weil die Tasche nicht cool ist, sondern weil ich mein Leben nicht im Griff habe. Dann habe ich neu kennengelernt Unwind Studio. Das sind so Stickbilder und Stickpackungen. Und die fand ich auch total ansprechend. Ich habe hier einen Katalog liegen. Muss ich euch vielleicht dann doch verlinken. Ach, da rede ich mich um Kopf und Kragen und gehe mir die Arbeit suchen. Werde ich machen, muss ich vielleicht nochmal den Podcast reinhören. Dort habe ich ein kleines Probekit mitbekommen. Die hatten nämlich eine kleine Brezel und ich dachte, das schaffe ich, die zu sticken. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Was habt ihr auch anderes erwartet? Feuert mich an dieser Stelle an. Oder wer da war, wart ihr auch auf der Messe? Habt ihr das gestickt und was habt ihr damit gemacht? Bin ja ein bisschen neugierig. Ich war gewesen bei Rico Design. Genau, Rico Design war das. Die haben Mützchen gehäkelt und das konnte man dort auch irgendwie so als Workshop machen und diese Mützchen gehen dann an Innocent, an diesen Smoothie-Hersteller und die setzen die dann im Laden auf diese Flaschen. Dann kannst du die kaufen, dann hast du so ein Mützchen. Und ich habe nicht ganz verstanden, was das soll. Ich hatte gefragt, also mir wurde nur gesagt, die Mützen kommen im Laden auf die Flasche. Die haben ganz witzige Anleitungen. Also es gibt eine Mütze, die sieht aus wie eine Melone und es gibt eine, die sieht aus wie eine Ananas. Also die sind schon ziemlich cool. Aber was macht man damit? Klärt mich auf. Ich habe es nicht gecheckt. Ich glaube, die Malteser ist vielleicht auch noch eine Spendenaktion. Das kann natürlich sein. War auf jeden Fall nicht so groß am Laden dran, dass ich es gecheckt habe. Bin aber auch der dümmste anzunehmende User. Aber denkt nochmal drüber nach. Oh, ich sehe gerade, ich habe mir auf der H&H auch Notizen gemacht, auf Zettel. Ach, Sockshype, an dieser Stelle Shoutout. Jetzt, da habe ich mir aufgeschrieben, auf eine Postkarte. Du hattest mich angeschrieben. Ich wollte das nochmal recherchieren. Wir müssen nochmal schnacken. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe ganz tolle Postkarten vom Stiebner Verlag auch. Da wird, glaube ich, im Herbst auch was richtig Cooles kommen. Ich weiß nicht, ob man schon drüber reden darf. Deswegen teaser ich euch nur an. Bleibt beim Programm des Stiebner Verlags aufmerksam. Ich werde natürlich zu gegebenen Zeitpunkt auch darüber reden. Und schaut euch die Bücher an. Die haben so schöne Sachen. Diese Postkarten müssen podcasten. Postkarten müssen in Podcast, müssen irgendwo hin, wo ich auch was damit tun kann. Ich war, oh ja, hier ist Adi, hatte ich euch auch erzählt. Wir waren bei Ciao Gu, die hatten ja letztes Jahr dieses Schnüffelstück, dass die Seile sich durchdrehen und die haben in diesem Jahr angeteasert Cube-Stricknadeln. Das war sowieso so ein Thema, die gab es auch bei KnitPro und ich finde das auch ganz spannend. Stricknadeln, die irgendwie viereckig sind, ob die jetzt wirklich besser sind oder sollen für manche ergonomisch besser funktionieren, weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall cool, weil die nicht vom Tisch fallen, wenn man im Altbau wohnt, im Bergbaugebiet, sondern dass die einfach liegen bleiben. Finde ich auch ästhetisch. Aber vielleicht ist das auch nur, weil es was neu ist und weil das so einen Haben-Wollen-Effekt hat. Ja, das waren so die Nadel-Highlights. Es gab natürlich auch so Trends, denen man sich nicht entziehen konnte auf der Messe. Es gab überall Pailletten, kleine, große. Und es gab Perlchen. Ich glaube, Perlen werden wir ganz viel sehen in der nächsten Saison. Ist auch gut, dass ich das hier nochmal sage, nachdem alle Podcasts es schon einmal erwähnt haben. Da habe ich bei Punkrock Unicorn ganz viele gesehen. Lana Crosser hatte auch ein spannendes Garn und wahrscheinlich jeder andere auch. Oder so ein Beilaufgarn, wo eben Perlchen drauf sind. Und ich bin gespannt, was ihr draus strickt. Ich weiß noch nicht, wie sich das tragen wird. Also wenn man so frei rumsteht, ist das wahrscheinlich cool. Ich bin so Rucksackmensch. sehe ich noch kein Oberteil mit Perlen dran, irgendwie auf den Schultern oder an Socken stricke ich ja auch viel, aber vielleicht für so ein Tuch, mal gucken. Ich könnte mir so einen Sommertop vorstellen mit Perlen irgendwie, mit so einem Baumwollgarn mit Perlen dran, aber mal sehen, was daraus wird, vielleicht Sommer 2036, wie das immer so ist. Dann habe ich hier, Fronti, da waren wir auch. Französischer Garnhersteller, die haben mir einen Flyer mitgegeben. Mit denen habe ich ganz lange geredet und ich weiß nicht mehr, worüber. Die hatten schöne Garne und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ist auch ein bisschen peinlich. Falls ihr den noch nicht auf dem Schirm hattet, die hatten tolle Garne. Ich weiß noch, wie der Stand aussah. Das hilft euch jetzt aber auch nicht weiter. Ich kann da weder was irgendwie. Die hatten jetzt nicht irgendwie einen besonderen Standard oder sonst was. Die haben mir einfach ein bisschen von ihrer Produktion erzählt und waren ganz nett. Das ist ja auch schon mal viel wert, wenn man mit netten Menschen gesprochen hat. Knitpro, habe ich auch einen Katalog hier liegen. Die hatten auch Cubic-Nadeln wie auch Chaogu. Und die haben so Ginger, wie heißt das Zeug? Ingwer. Es heißt wahrscheinlich nur so wegen der Farbe, sind so schöne honigholzfarbene Nadeln. Die sind in einem schönen hellblauen Set. Also es ist ästhetisch sehr anmutend, gefällt mir gut. Könnte ich mir vorstellen, dass mir sowas gefallen würde, das zu haben. Aber ich habe auch genug Nadeln. Aber ich verstehe schon, ich glaube, das kaufen die Leute, weil es irgendwie geil aussieht. Und für die quadratischen Nadeln oder diese Cubic-Nadeln haben sie dann auch Cubic-Maschenmarkierer. Das finde ich ziemlich cool. Da kannst du dann so ein Viereck auf dein, ja, das Kindergarten, ne? Ich stecke das Viereck in das Viereckloch und den Stern in das Sternchenloch. So viel braucht es, beziehungsweise so wenig, um mich glücklich zu machen. Also, Cubic-Nadeln sind ein Ding. Oh, dann habe ich hier ganz viele Kataloge von Viking Garn liegen. Die haben also so sehr nordisch anruchend, das sagt man nicht. Das ist ein neues Wort. Nordisch angehauchte Strickmuster und so robuste Wollen, dachte ich. Und dann habe ich die angefasst und dann fand ich die total gut. Also die sahen sehr robust aus und waren dann aber überraschend weich. Also für Leute, die so ein bisschen empfindlich sind, aber diesen Nordic-Look wollen, könnte Viking-Garn eine Adresse sein. Und ich weiß, dass die noch ein total spannendes Mohair-Garn hatten. Ich glaube, alle machen Seide-Mohair. Und ich glaube, die hatten Baumwoll-Mohair. Kann ich jetzt nicht mehr überprüfen. Ich behaupte das jetzt. Und wenn die das nicht haben, dann sollten die vielleicht anfangen, das zu produzieren. Ist mal eine voll gute Idee, oder? Eine andere Zusammensetzung. Vielleicht war das auch kein Mohair. Könnte schon sein. Ich suche mal raus, was ich meine, mich daran zu erinnern. Ich habe das, glaube ich, gefilmt. Ich kann jetzt nicht die Videos gucken. Und dann werde ich es in die Shownotes packen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare hier drunter, je nachdem, wo ihr das hört. Und dann wissen die Leute das auch. Dann machen wir ja so ein Gemeinschaftsprojekt draus. Muss ich nicht immer die ganze Arbeit alleine machen. Redesign, den Katalog habe ich hier. Die haben einfach, also ja, über das Leder kann man streiten. Also es wird auf jeden Fall kein Tier gezüchtet, um dieses Leder zu produzieren. Das ist ja schon mal cool. Dann haben die unfassbar geile Designs, so Taschendesigns und Formen und so praktische Dinge. Dem kann ich ja schon echt was abgewinnen. Da muss ich echt nochmal in mich gehen. Mut macht ja auch so Ledertaschen, aber die kann ich jetzt wirklich nicht kaufen, weil das ist halt so klassisch Leder extra dafür hergestellt. Oder Mut, behauptet ihr was anderes, dann sagt mir Bescheid. Ich habe einen Katalog von Plus H. Das ist so ein Großhändler, unter dessen Schirmherrschaft verschiedene Marken ihre Garne verkaufen. Und von denen habe ich den Eastex-Katalog mir mitgenommen, weil ich wollte immer schon mal eine Farbkarte von Plöto Lopi haben. Oder generell von den Lopis. Das ist jetzt keine Farbkarte mit Wollen dran, aber ist schon mal eine mit Fotos. Das finde ich schon mal ziemlich gut, weil ich glaube, ich werde zukünftig hier und da noch mal was mit Lopi stricken. Allein schon deswegen, weil ich noch sehr viel davon zu Hause habe. Und manchmal einen Kontrastgarn brauche und das gar nicht so einfach ist, das abzuschätzen, was da so gut zu passt. In diesem Sinne habe ich da vielleicht was Sinnvolles geschossen. So, das ist mein absolut abschließender Bericht zu 2026. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich hatte unfassbar viel leckeres Essen in Köln. Also Köln ist einfach, was veganes Essen angeht, eine großartige Stadt. Wir waren in einer Pizzeria in Ehrenfeld mit veganer Pizza und hervorragendem veganen Pekannusseis. Wir waren natürlich wieder vietnamesisch essen. Frühstück ist sowieso groß und ich glaube, wir haben das Hotel für nächstes Jahr schon gebucht. Ich freue mich schon wieder auf 2027. Ich freue mich darauf, die Leute zu sehen. Ich freue mich, also natürlich ist das immer ein Highlight mit Diana. Ich freue mich auf diese Inspiration. Und ich finde es richtig gut, dass es eine Messe ist, bei der ich nichts kaufe, sondern nur gucke und da irgendwie mich einfach nur inspirieren lasse. Ich habe mir nach der H&H mein erstes Skizzenbuch angelegt, wo ich Sachen reinmale, die ich gerne stricken möchte. Da fühlt man sich ja gleich so wichtig, ne? Da fühlt man sich fast wie ein Designer, so ein bisschen, ja, Hybris ist da auch mit im Spiel. Naja, werden wir mal sehen. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich, wenn auch, ja, wenn die Garnhersteller da aus dem Sinn. Na komm, reden wir nächstes Mal drüber. Das war mein, was habe ich noch gemacht? Ich war im Urlaub. Ich glaube, ich hatte Geburtstag, ich war im Urlaub und nun bin ich wieder hier und nehme mir seit 2 Wochen vor, diese Folge aufzunehmen. Ja, ich denke, damit können wir die Hausmeisterei abschließen und können wir einsteigen in den Podcast mit meinen aktuellen Projekten.
Aktuelle Projekte.
Ich habe natürlich, weil so viel Zeit vergangen ist, auch viel fertig gekriegt und kann jetzt ein bisschen was erzählen. Zum einen habe ich Test gestrickt für die liebe Silke Ufer. Und zwar war das der Silken Wood. Das ist ein Sommertop. Im Original gestrickt aus Langjans Classic Silk-Seide. Und ich habe das nicht benutzt. Ich hatte noch zu Hause Itukino. Das ist diese Burett-Seide und habe das zusammengehalten. Mal wieder mit Traumseide von Alte Künste. Also ihr kennt das von mir. Ich glaube, das ist jetzt das 1., 2., 3., 4. Mal, wo ich in dieser Kombo stricke. Und ich liebe es einfach für den Sommer. Beste. Also es gibt großartig. Probiert es aus. Guckt bei Alte Künste auf der Webseite, besucht sie auf dem Wollfest und Itukino ist, also Itu ist ja sowieso geil und das ist, da wird nur Gutes draus. Da hat die Maschenprobe auch gut gepasst. Ich glaube, gestrickt wird das auf 3 Dreiernadeln plus minus, also jetzt nicht viel mehr, nicht viel weniger. Ihr könnt in mein Ravelry-Projekt dafür reinklicken. Das habe ich hier schon verlinkt. Jetzt muss ich nur dran denken, die Shownotes nachher hochzuladen. Und ich bin sehr begeistert. Ich habe es noch nicht getragen, weil ich wollte ja noch ein YouTube-Video machen. Da wollte ich das neu anziehen. Die Konstruktion ist ziemlich cool. Es wird so Passe ist falsch, es wird nicht in Runde gestrickt, sondern also erst ein Teil vom Vorderteil, ein Teil vom Hinterteil, dann wird in Runde geschlossen und dann geht es auch in Runden weiter. Also es ist jetzt nichts, wo man viel vernähen muss. Man muss 2-mal eine kleine Naht schließen. Das ist völlig fein und irgendwie geht das rappi-zappi. Also ich fand das trotz der kleinen Nadeln, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe mich zum ersten Mal getraut, beim Teststrick mitzumachen, obwohl, ja, weil ich kann normal nicht gut unter Stress. Ich kann nichts unter Stress. Da war aber die Deadline so weit weg, dass ich das locker gerockt habe in der Zeit. Und Ja, fand ich total spannend. Ich musste mich dafür nochmal bei Facebook anmelden. Ich werde mich jetzt auch nochmal bei Facebook abmelden und dann wieder anmelden, wenn ich da nochmal irgendwann einen Teststrick habe. Da sind wir wieder wie diesem Ding mit Meta und sozialen Medien und so. Heidanei, an dieser Stelle also große Empfehlung, wenn ihr noch einen Sommertop sucht, wo die Konstruktion mal ein bisschen anders ist als das, was ihr üblicherweise so kennt, was an ganz vielen Körpertypen, glaube ich, gut aussieht, weil das so zeitlos universell ist irgendwie vom Style her und man kann da Anpassungen machen. Also sie hat einmal auch die Möglichkeit gegeben, so Bustdarts, Brust, wie nennt man das? Erweiterungen für mehrere Brüste. Ja, ihr wisst, was ich meine, dass man da irgendwie so mit verkürzten Reihen und so, dass man da eine Mehrweite einstrickt. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das glatt runtergestrickt, das wäre auch vermessen von mir. Und hat total Spaß gemacht, ist richtig cool geworden. Ich habe das in so einem Grauton gestrickt und hatte, bin happy damit, werde ich demnächst zeigen, muss ich Foto machen und so. Witzigerweise hat Diana natürlich auch Test gestrickt, von ihr hatte ich auch den Tipp, mich da zu bewerben und ich hätte gesagt, ich stricke nicht mit dem Originalgarn. Ich habe mir jetzt das rausgezogen und sie zeigte mir ihr Garn. Ja, war das gleich. Also zwei, jetzt darf ich nicht Deppen sagen, doch das darf ich, glaube das kann sie. Und dann ein Gedanke, also große Empfehlung an dieser Stelle. Aber ich glaube, mit dem Originalgarn sieht das auch sehr, sehr schick aus. Ja, Silkenwood, große Empfehlung. Ab 1. Mai könnt ihr das Pattern, glaube ich, bei Ravelry kaufen. Und ich glaube, sie hat auch eine Website, da könnt ihr es wahrscheinlich auch kaufen. Aber auf Ravelry wird es auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Dann steht hier noch Maya Cardigan, das ist auch einfach gelogen. Den stricke ich aus Let Lopi. Da habe ich zwei Ärmel gestrickt vor 10 Sommern. Ist schon so lange her, wie ich da dran gestrickt hatte. Zwei Ärmel fertig. Fand das gut bei dem Cardigan, dass man mit den Ärmeln anfängt. Dann dauert das nachher nicht so lange mit den Ärmeln. Wenn man zwei Ärmel hat, dauert es aber sehr lange, bis man den Körper anfängt, habe ich dann umgekehrt gemerkt. Ich habe den ersten Ärmel gestrickt und habe da irgendwie keine größere Nadelgröße genommen. Also die Ärmel sind ein bisschen Spack. Ich habe mit dem Rumpf angefangen. Ja, ist ja völlig gelungen. Und der wird von unten nach oben gestrickt. Ist halt so Island-Muster. Und irgendwann, wenn man auf Ärmelhöhe ist, werden die da irgendwie eingestrickt. Ach, da kann sich mein Zukunfts-Ich damit beschäftigen. Soweit bin ich noch nicht. Und ich habe aber beim Colorwork, bei dem Rumpf, eine größere Nadelstärke genommen und das sieht so viel geiler aus, wenn man das mit ein bisschen größeren Nadeln strickt. Das macht richtigen Unterschied. Aber ich werde auf gar keinen Fall die Ärmel nochmal aufmachen. Stimmt mir, es ist... Ja. Die passen doch über Jacke, das ist schon gut so. Werde ich mich darüber ärgern? Nein. Nee, ist auch noch ein oder anderer Fehler in dem Colorwork im Ärmel. Und ich habe gedacht, ich stricke das jetzt einfach. Und wenn das nicht die perfekte Jacke ist, werde ich die viel öfters tragen, als wenn ich da jetzt meinen Doktor dran mache. Ist mir schon öfters aufgefallen. So Sachen, wo ich nicht so ganz genau war. Dann denke ich, ja, da kannst du jetzt auch einen Rucksack anziehen. Ja, kannst du jetzt auch für Schule anziehen. Ist nicht so schlimm. Und die trage ich dann. Und wenn das so perfektionierte für die Queen-Sachen sind, dann denke ich immer, das ist das gute Teil. Das ist so schade. Ich bin noch diese Generation. Wir hatten auch als Kind zwei Geschirr, das Normale und das Gute. Ist ja auch völlig beknackt, oder? Der Marta-Cardigan wird in Runden gestrickt und dann gesteakt. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich da einen Reißverschluss reinnähe oder Knöpfe dran mache. Im Original gehören da Knöpfe dran. Ich habe aber einen Cardigan aus Plötulopi. Der hier ist aus Letlopi. Den anderen, den ich gestrickt habe, ist der Ranga, der findet ihr auch auf Ravelry, der ist aus Plötulopi und der hat einen Zipper und das finde ich total geil, den trage ich recht oft, also jetzt gerade nicht, weil jetzt zu warm, aber so im Frühjahr oder im Herbst, wenn es so warm ist, dass man keine Jacke unbedingt braucht, aber zu kalt für ohne und so, ist das schon ziemlich gut. Genau, den habe ich auch gestrickt. Dann stehen hier noch die Sig Secular Socks. Okay, die Shownotes sind wirklich alt. Die habe ich eben an Fasching gestrickt. Warum weiß ich das? Ach Gott. Ich hatte die großartige Idee, in Schwarzwald zu fahren über Fastnacht, weil man urlaubsreif war und nicht so weit fahren wollte. Und ich wusste, ja, ich wusste, dass es dort so traditionelle Fastnacht gibt, so mit Ziegenblasen und Glöckchen und so. Aber ich wusste nicht, wie umfänglich das ist. Und ich bin, also ich habe um die Zeit auch Geburtstag und als Kind fand ich es auch cool, aber ich bin gar nicht mal so ein Faschingsmensch und fand es dann auch in Hamburg immer ganz geil, weil da haben die nichts mit am Hut. Ja, und dann waren wir da wirklich am Arsch der Heide und im Hotel und nebendran war so ein Partyzelt und da lief alles Fasching Ballermann die ganze Nacht durch. Also es war jeden Tag. Am ersten Tag dachte ich noch, ach wie nett, schau an, ein traditioneller Faschingszug, dass ich das auch mal sehe. Und nach mehreren Tagen, dachte, ja, habe ich dann auch schon gesungen hier, vorne gute Laune. Das war ein bisschen, ich wusste, ja, man kann, ist auch ein bisschen naiv, ne? Wir sind am Rosenmontagsumzug nach Freiburg gefahren. Ich war noch nie in Freiburg. Und irgendwie hatte ich nicht auf dem Schirm, dass da ein Umzug sein könnte. Überraschung, die feiern das groß, die Geschäfte haben zu, alle Bücherläden, die ich rein wollte, hatten zu. Ja, war dann mal ein Erlebnis. Nee, wir hatten trotzdem eine gute Zeit, also wandern und dann war ich da in der Therme und so, alles cool. Und ich, das stimmt, da war Olympia. Ich habe in der Ferienwohnung gesessen und Zig-Secular-Socks gestrickt und Olympia geguckt. Das ist ein kostenloses Pattern. Zigzagula von Prairie Girl Designs. Gestrickt habe ich auf der Wool Addicts Move. Das ist so eine extra fein Merino. Das ist ein super, super, super weiches Sockengarn. Bin mal gespannt, ob das der Haltbarkeit was tut. Die Farbgebung ist so, wie kennt ihr das, wenn kleine Kinder mit all ihren Buntstiften den Spitzer benutzt haben? So, ich mache das Mäppchen schick, ich spitze alle Stifte an. Und wenn man das ausleert, so sieht diese Wool Addict aus. Es heißt total bunt und dann ist es total dumm, eigentlich ein Muster da reinzustricken. Ich finde immer Muster oder wilde Farben. Ich bin da sehr konservativ. Und ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln. Ich habe dieses Muster da reingestrickt, weil ich dachte, ich habe ja einen Podcast und jetzt auch noch so ein YouTube-Ding und ich muss den Leuten ja irgendwas erzählen. Da kann ich nicht immer nur Stinos stricken. Ja, also das muss das recht einfach. Ich sage recht einfach. Ich kann da trotzdem Fehler reinstricken. Also es ist nicht so ein No-Brainer wie Stinos. Also es dauert dann einfach länger. Was mich überrascht hat, dass das Muster doch recht gut rauskommt. Also tatsächlich ist dieses Muster geeignet für bunte Socken. Ich glaube, auf irgendwie beigen Socken wird es natürlich noch geiler aussehen, aber wer strickt schon beige Socken? Ja. Die Wool Addicts ist wirklich super weich. Ich habe das verschenkt. Die kann man, glaube ich, auch in der Maschine waschen. Wem habe ich die geschenkt? Ich weiß noch, ich brauchte Socken zum Verschenken. Die Person war auf jeden Fall Knitworld, die ich sie geschenkt hatte. Na, so geht's. Doch, ich weiß, wer sie hat. Ja, die ist auf jeden Fall Knitworthy und hat sich gelohnt. Dann habe ich noch Restesocken gestrickt, so Gum-Gum-Socks. Mache ich ja immer wieder gern. Ich finde, es gibt immer wieder schöne Muster, also aus zwei Knäueln dann irgendwie so spiralisierend eine Socke. Die habe ich auch verschenkt. Dann habe ich noch Stinos gestrickt für einen Geburtstag, der schon bald vor der Tür steht. Steht in meinen Shownotes, ist schon vorbei, wurde schon gefeiert, war richtig geil. Gestrickt hatte ich aus Schafpate von Opal. Das ist ja so ein Projekt, die unterstützen durch ihre Wolle Schäfer aus Deutschland, ich glaube Bavü. Und witzig war, ich war beim Händler auf der H&H, also die sind auch unter so einem großen Dachverband, also da war nicht Opal selber, sondern der Vertrieb von Opal, da hatte ich ein paar Fragen gestellt und die hatten nicht so viel Ahnung, aber ich glaube, ich habe in einer alten Podcast-Folge, klickt mal in den Folgen zurück auf meiner Website, da findet ihr das in den Shownotes, habe ich schon mal alles verlinkt, werde ich nicht nochmal verlinken, man muss sich ja nicht ständig wiederholen. Fand ich gut, habe ich verschenkt, auch fertig. Ich habe aus Lino Muka was gestrickt und zwar das Suora. T-Top, wie auch immer. Das ist in der Making Things Magazin, das es nicht mehr gibt. Aber ihr könnt die Patterns einzeln aus diesem Magazin auf Ravelry kaufen. Ich habe da ein Projekt angelegt. Ich habe das in den Spezi-Farben gemacht, weil ich vor einer Weile gespannt den Paulaner-Spezi-Krieg verfolgt habe. Ihr wisst es mit diesen Markenrechten. Also Paulaner hat ja diesen Farbverlauf von, was ist es, dunkellila, helllila, magenta, orange, rot, rot-orange, gelb, irgendwie sowas. Ich finde die Farben total geil und ich habe das jetzt in so dicken Blockstreifen gestrickt, weil das am einfachsten war. In meinem Kopf habe ich natürlich totale Designideen. Also Spezi hat ja so eine Welle auf der Flasche und ich finde das natürlich geil, wenn so eine Welle auf dem T-Shirt wäre, dann müsste man wahrscheinlich irgendwie dieses, wie heißt das denn? Dieses mit den Flächen stricken. Ganz eloquent bin ich in meinem Podcast. Ihr wisst, was ich meine. So eine Technik, die ich noch nicht beherrsche und Arbeit und Denkarbeit oder man könnte kleine Wellen machen, irgendwie mit zusammengestrickten Maschen und wieder Maschen zunehmen, Dingsbums, aber das sollte ein Reiseprojekt sein. Das habe ich auf dem Weg nach Frankreich gestrickt im Auto und da war einfach hin und her stricken total easy. Das war so super und es macht sehr viel Freude. Es ist ein hervorragendes Konferenzprojekt. Ich habe mich natürlich trotzdem verstrickt. Irgendwie hat eine Schulter eine Reihe mehr als die andere Schulter. Was dumm. Ich habe auf dem Stricktreff gedacht, ich könnte zwei Sachen gleichzeitig. Und überraschenderweise kann ich das immer noch nicht. Ich dachte, die Fähigkeit wäre mir irgendwann mal über Nacht zugeflogen. Nein. Jetzt ist eine Reihe, kann man sagen, das versendet sich. Liebe Grüße, ich habe es in einem Satz verwendet. Das sieht man nachher nicht. Aber ich weiß, dass es da ist und das macht mich rasend. Und jetzt muss ich auf der Gegenseite dann die andere Schulter eine Reihe mehr stricken oder so. Ist ja auch völlig bescheuert. Also Vorderteil, Hinterteil wird zusammengenäht und dann hat das einen besseren Sitz, habe ich mir sagen lassen. Bessere Passform. Ich finde auch Zusammennähen überhaupt nicht schlimm. Als ich angefangen habe zu stricken, da hat man alles noch zusammengenäht. Nee, ich kannte wahrscheinlich Ravelry nicht und die geilen Strickmuster. Ich habe einfach nach Bergère de France gestrickt und da war das halt so, man hat alles in Teilen und dann genäht. Ist völlig okay. Ich freue mich total auf das Endprodukt. Ich will das T-Shirt anziehen. Stricken ist auch okay. Viele sagen ja, Leinenstricken, Lino Mucca ist ein reines Leinengarn. Ist wie mit Packbandstricken, aber das ist vielleicht mein kleiner Fetisch, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe. Ich trage gerne Leinen, ich stricke gerne Leinen. Ich freue mich, dass ich das einfach in die normale Wäsche schmeißen kann, ohne irgendwie Shishi zu machen. Damit wird das dann auch oft getragen und mit jedem Tragen wird es ja auch weicher. Man sollte Lino Mucca von Hand wickeln auf ein kleines Knäuel, damit es schon beim Wickeln aufgebrochen wird. Das habe ich genau mit einem Knäuel gemacht. Das hat mich so sehr angeödet. Und dann habe ich am Schluss auch noch Wollkotze produziert. Ne, mache ich nicht. Habe es einfach mit der normalen, auf dem normalen Abroller, Wollabroller, von der Haspel auf den Wollabroller gewickelt. Und kann damit gut leben. Und das Geile ist, man nimmt das doppelt. Wenn man es auf dem Wollabroller tut, dann kann man von innen und von außen zusammenhalten und das stricken. Hier empfehle ich unbedingt, die Knäule in Feinstrümpfe zu machen. Wenn ich mal im Schuhgeschäft bin, nehme ich mir immer so ein paar von diesen Probierstrümpfen mit. Und da kann man super seine Wolle reinmachen. Dann zerfleddern die nicht, wenn man sie in der Tasche umherträgt. Das ist mein kleiner Lifehack. Und dann habe ich irgendwie es geschafft, im Urlaub meine Stricknadel, meine geliebte Haya Stricknadel, eine davon zu verbiegen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und es ist auch nicht schlimm, man kann damit super stricken, aber es stört mich trotzdem. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die an meinen Freund weitergeben soll mit der Bitte, sie wieder gerade zu biegen oder ob das verschlimmbessert oder ob ich mir dieses Nadel, also diese eine Haie Sharp in keine Ahnung 3,25 oder so nochmal kaufe, weil ich weiß, dass sie verbogen ist. Ja, ihr wisst jetzt schon, ich habe da durchaus Probleme, die keine sind. Würdet euch auch ärgern, oder? Übrigens, wenn ihr irgendwie reagieren wollt auf diesen Podcast, reagiert, schreibt es mir, dann komme ich mir nicht ganz so bescheuert vor. Und ich habe noch eine Kategorie für euch. weil es jetzt auch erst 50 Minuten sind. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, ihr mögt Laber-Podcasts. An dieser Stelle, oh, bevor ich es vergesse, ist mir gerade eingefallen, ganz liebe Grüße an den Wollkanal. Ich höre, also das ist von den Strick-Podcasts. Ich weiß, man soll keine Lieblingstiere und Lieblingsbabys haben, aber ich habe einen. Das ist wirklich einer meiner allerliebsten Woll-Podcasts und den hebe ich mir immer auf und dann, weil ich dann denke, den muss ich wirklich so in Ruhe hören, dass ich alles höre, den höre ich nicht beim Autofahren oder so. Der Woll-Kanal wird zelebriert, da koche ich mir einen Kaffee mit Milchschaum, da wird schon auch mal so ein Matcha-Getränk irgendwie hergestellt und dann muss das so ein Moment sein, wo ich weiß, niemand stört mich. Ich sitze in meinem Sessel, ich habe ein Strickprojekt und ich kann mich da jetzt irgendwie ganz lang drauf einlassen und mich nur selber feiern und mein unbeschwertes Leben mit diesem tollen Podcast. Und dann habe ich gehört, da wurde ich erwähnt. Ganz liebe Grüße zurück. Es ging um dieses Reparieren von Socken und ich habe das wirklich an dieser Stelle einfach machen. Einfach machen, es sind Socken, die trägt man. Wenn die Löcher unten drunter sind, dann ist es ja ein bisschen wurscht, wie es unten drunter aussieht. Sage ich, die sich darüber aufregt, dass eine Schulter eine Reihe mehr hat bei einem Top, was irgendwie auf Dreiernadeln gestrickt wird. Ja, ich habe gut reden. Aber für mich hat das funktioniert. Einfach drauf losprobieren. Das ist nicht so schwer, wie man denkt. Also klar, man hat auch da eine Lernkurve. Meine zweite war vielleicht ein bisschen besser als meine erste Socke. Aber ich glaube, für Außenstehende nicht sichtbar. Ich glaube, ich wusste dann nur, wie man es so ein bisschen geschickter vom Handling macht. Mit diesem Stopfen, mit dem Speedweave-Teil. Das sollte ich vielleicht für die Hörer sagen, die gerade nicht wissen, worüber ich rede. Es geht um Sockenstopfen mit diesem Speedweave-Rahmen, der eine Zeit lang in aller Munde war, den es für 3,50 Mark beim großen A gibt. Und das einfach ein geiles Tool ist, weil irgendwie ansprechen. Das ist wie so ein Spielzeug, ne? Lacht uns an. Ja, liebe Grüße.
Faserdesaster.
Ich wollte unbedingt diesen Jingle nochmal benutzen. Also ich könnte ihn eigentlich regelmäßig benutzen, muss ich mir nochmal angewöhnen. War hin und her gerissen zwischen Nähnews und Faserdesaster. Es war beides. Ich habe genäht. Ich hatte nämlich mir vor einer ganzen Weile Shirts gekauft oder Schnitte gekauft. Einmal das Ava-Shirt von Patty Du. Dann lag hier noch Betiua von Elle Puls. Habe ich vor 100.000 Jahren in meiner vorvorletzten Wohnung auch schon mal genäht. Ist schon ewig her. Und ich hatte mir ja so Probestoff bestellt, Baumwolle, wo ich mir dann Probeshirts draus nähen wollte. Also passt auf, in meiner Fantasie ist das so. Ich habe hier einen Probestoff und dann nähe ich mir ein Shirt und dann ist das total gut, und dann muss ich da vielleicht noch was abstecken hier und da und dann habe ich meinen perfekten Schnitt und dann kann ich mir teuren Merino-Stoff kaufen und mir meine eigenen Merino-Shirts nähen, die dann alle gut aussehen, weil wir nähen ja, weil wir dann endlich die Kleidung haben können, die zu unserem Körper passt und die individuell angepasst ist. So das Versprechen, das natürlich nicht eingehalten wurde. Also, ich kann nicht schon mal so viel sagen, das Problem sitzt vor der Nähmaschine, es lag nicht am Schnitt. Ich habe das Ava-Shirt genäht von Patty Do, das habe ich viel zu groß genäht. Also das sieht aus, also ich sehe da aus wie so eine, also ich kann das gar nicht sagen, so 90er Jahre, es hat so ein bisschen Kittelschützen-Vibes, weiß ich nicht. Der ganze Schnitt ist also einfach nicht, schreit nicht meinen Namen, tut nichts für mich. Es ist aber auch zu groß. Vielleicht muss ich das Ganze nochmal kleiner probieren. Also, weiß ich nicht. Dann habe ich zusammengenäht wie ein Vollpfosten. Also am Anfang hat es geklappt. Dann habe ich aber eine Schulternaht oder zwei. Zwei Schulternähte sind einfach die linke Seite außen. Ich habe es natürlich mit der Overlock gemacht, weil ich dachte, mit der Overlock geht ja alles rappi-zappi. Auch ein Versprechen, was nicht eingehalten wird. Du nähst rappi-zappi und schief und schneidest dann noch was ab und dann ist alles kacke. Also ich muss gestehen, ich habe mit meiner Overlock an Kleidung noch nie wirklich Gutes hervorgebracht. Ist so. Wenn ich ordentlich nähe, nähe ich einfach mit meiner normalen Standard-Nähmaschine. Also wenn ihr euch die Frage stellt, brauche ich eine Overlock? Nein. Ist ein Spielzeug. Vielleicht habe ich die auch zu selten benutzt und muss da besser werden. Möglich. Kann sein. Aber ich glaube, das ist alles auch eher so ein Hype und es reicht einfach eine ganz normale, handelsübliche Nähmaschine. Und da habe ich ja auch schon ein bisschen ein Schicki-Modell, also jetzt auch nicht super fancy, aber die ist schon so mit Knöpfchen und es passiert was, also so digital. Also man, ich weiß gar nicht, man verschiebt den. Naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr spät. Mir fangen die Augen an, trocken zu werden und die Kontaktlinsen fallen gleich raus. Das ist die Zeit, wo der Vogel das Köpfchen unter den Flügel stecken muss. Aber ich erzähle noch weiter. Also zu groß. Schulternähte waren auf einmal links außen. Ich mache das nie wieder auf. Das macht mich, also ne. Da mache ich ein Feature draus. Dann habe ich Webband gefunden und über diese nach außen schauende Nähte auf den Schultern, also die waren wirklich, wo so Epauletten normalerweise sind, ja, wo der Franzi seine Fransen hat, da habe ich mir ein Stück Webband drüber. Das hört sich falsch an. Es ist an den Schultern. Ich rede von den Schultern. Webband drüber. Oh Gott. Ich werde das ja auch nicht schneiden. Ihr kriegt das so, weil ich habe da keine Zeit für. Oder nein, das stimmt nicht. Ich möchte mir die Zeit nicht nehmen. Kann ich mir nehmen. Also es fällt wie ein Sack. Oben ist ein Feature. Also so, ich glaube, wenn ich mit 13 schon, oder wenn ich mit 13, nicht schon, wenn ich mit 13 Michael Jackson-Fan gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht sowas genäht. Der hat ja immer die Streifen auf der Buchse gehabt an der Seite. Ne? Also sieht irgendwie ein bisschen Banane aus. Ah, ist ein Feature, ist ein Design-Element. Und ja, jetzt habe ich noch ein Schlaf-T-Shirt. Ich fand das geil, weil das so aufgeschlagene Ärmel hat und die dann mit so einem Riegel festgehalten werden. Also hat vorne und hinten nicht funktioniert. Ich glaube, es war die falsche Stoffwahl, die falsche Größenwahl, die falsche Nähmaschinenwahl. Ja, und dann habe ich noch Betiwa genäht von Elle Puls. Das habe ich mir schon mal genäht, wie gesagt. In viel zu groß, weil ich ja immer denke, ja, wenn zu groß, wenn da was abschneidest, dann passt es halt immer noch. Aber dann hast du halt lauter zu große Kleidungsstücke. Und damals hatte ich so einen ganz weichen Stoff genommen, der war so labbelig. Das ist so ein Bauchnabelstoff, kennt ihr die? Das sind so Stoffe, die glänzen ein bisschen, die haben meistens einen Elastananteil. Bestenfalls ist es eine Viskose, meistens ist es ein Polystoff, sieht so ein bisschen aus wie Turnhose. Und wenn man die vorne, wenn die so ein bisschen körpernah sind, dann sieht man durch den Stoff durch, wo dein Bauchnabel ist. So ein Stoff ist das. Und dann habe ich mir, außerdem ist er orange, habe ich mir einen Pulli genäht. Der Schnitt ist geil. Und der ist total clever, weil du hast 1, 2, 3, 4 Schnittteile und kriegst einen ganzen Pullover raus. Das ist schon, it's magic. Also du hast Ärmel, die werden irgendwie geschickt zusammengenäht, Vorderteil, Hinterteil. Und dann kannst du das. Also du schließt dann Nähte vom Ärmelbündchen am Handgelenk bis runter zur Hüfte. So clever ist das gemacht. Und dann dachte ich, ja, kann ich. Und der Betiwa-Pulli habe ich jetzt auch eine Größe kleiner gemacht. Und dann habe ich auch wieder mit der Overlock. Und dann habe ich das Halsbündchen da so ein bisschen schiefschäpp, weil das sollte ja schnell gehen. Und das sieht jetzt halt auch so aus, als ob das schnell gehen sollte. Ja. Außerdem hat es einen kleinen Buckel am Rücken. Also wenn ich jetzt so einen kleinen Höcker hätte, also nur einen kleinen Höcker, keinen großen Kamelhöcker, ich glaube, das kommt durch die Dicke der Overlocknaht und durch dieses Schiefnähen. Kann ich jetzt tragen? Also habe ich jetzt einen Pullover für. Also wenn du einen Höcker hast und hast keinen Höcke, der kriegt keine Pullover von mir, aber einen Höcker, dann könnte ich dir einen anbieten. War auch kein großer Wurf. Also ich denke, mit meiner Nähkarriere, das muss ich nochmal überdenken. Habe jetzt noch einen Schlafanzug-Pullover. Noch einen. Und zu diesem Desaster kommt, eigentlich finde ich zwei Hosen ganz toll. Einmal die Mitchell Trousers von, weiß ich nicht, habe ich euch verlinkt, ist blau markiert, ist bestimmt ein Link. Und einmal die Pantalon Ceinture, habe ich erst 10-mal erwähnt hier, von Atelier Brunette, die vor 2, 3 Jahren auch auf der H&H waren. Ich finde die Hosen total geil, ich würde mir so gerne Hosen nähen, die mir passen, weil wenn wir nähen können, nähen wir uns ja Kleider, die so schön aussehen, wie wir uns das vorstellen und die wir individuell auf unseren Körper anpassen können. Nicht? Ich traue mich da nicht ran. Ich bin gerade ein bisschen frustriert und ich bin gerade sehr demütig, was meine Nähskills angeht. Ich mache wieder Taschen und Kissenbezüge und nähe Vorhänge rum und so. Dafür reicht's. Um Sachen zu reparieren, reicht's. Meine Freundinnen geben mir fleißig Dinge, die ich reparieren soll. Also, das mache ich nur für den Inner Circle. Da bin ich auch ein bisschen stolz. Also, so weit traut man mir, dass ich es nicht schlimmer mache, als es vorher war. Aber mit diesen Klamotten, da muss noch mal irgendwie ein Schippchen drauf. In diesem Sinne, ich hatte noch was genäht. Habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Deswegen springen wir jetzt zur nächsten Kategorie.
Wow, j'adore!
So, jetzt kann ich hier einfach alles reinpacken, was ich noch unter fünf anderen Kategorien drin habe. Ist mir jetzt egal. Starte jetzt mein Laberrind. Damit komme ich zu meiner ersten Empfehlung. Ich habe als Hörbuch gehört, weil die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling. Ich bin großer Känguru-Fan. Ich weiß, da spaltet sich die Gesellschaft. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde Kling als seine Gedanken gut, sind clever und gut recherchiert und irgendwie mit viel Witz und Supi. Und ich habe das Hörbuch jetzt schon zweimal gehört. Und deswegen an dieser Stelle große Empfehlung für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, dass da ein neues Buch draußen ist. Ihr könnt das natürlich auch lesen, aber hören ist auch sehr toll. Und zwar habe ich das einmal im Auto gehört auf dem Weg nach Frankreich mit Freunden und dann musste ich es aber noch mal ganz für mich alleine, ähnlich wie den Vollkanal-Podcast. Ich merke, ich habe schon echt viele Ticks, wenn ich das so erzähle. Das wird noch mal irgendwann gegen mich verwendet, oder? Also Marc-Uwe Kling, Känguru Rebellion, der fünfte Teil vom Känguru, soweit ich weiß. Dann habe ich gelesen, Medienrundschau, stellt ihr euch jetzt einfach vor, Gott des Waldes von Liz Moore. Das ist auch schon ewig her, ewig, ewig, ewig her. Das habe ich in ein paar Tagen weggeatmet, war auf der Bestsellerlisten, aber auf den Bestsellerlisten sind ja auch nicht immer die allerbesten Bücher. Ich habe das mit Empfehlung gelesen. Empfehlung von Barack Obama, Lieblingsbuch. Und ich weiß gar nicht, ob es eine Lüge war, hat aber gezogen, hat sich gelohnt. Empfehlung von mir, so Scout-Vibes und Krimi in einem, so war sehr gut geschrieben. Ich habe gelesen Damon Copperhead. Das ist dieses dicke lila Buch, wo alle sagen, es ist gut, aber es ist so dick, das kann ich niemals lesen. Und ich habe es gelesen und das hat richtig viel mit mir gemacht. Das war teilweise so ohne, also ein Buch, was dich emotional so mitnimmt, ohne dass es ein schwedischer Splatter-Thriller ist, wo irgendwie die übelsten Morde sind. Also dass einfach die Geschichte von eben Damon, der so am Rande der Gesellschaft auswächst und was ihm so widerfährt, das ist jetzt gar nicht mal besonders schlimm, aber das ist so, so toll beschrieben, dass man wirklich ganz emotional wird und zwischendurch das Buch weglegen muss, weil ich denke, oh Gott, dieses Schicksal, ich kann das gar nicht jetzt weiter verfolgen und dann tut man es doch und sehr lohnenswert, regt sehr zum Nachdenken an, finde ich richtig gut und danach habe ich mir gedacht, muss ich was Leichtes lesen? Und dann habe ich Ulysses gelesen. Nein, danach dachte ich, ich brauche jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so ein Krimi, der irgendwie schnell geht und wo es seit Jahrhunderten steht auf meiner Bücherliste, der Distelfink von Donat Hart. Das ist schon so lange her, da gibt es auch einen Film zu, das ist auch schon sehr lange her, da war ich mit einer Freundin im Kino, weil sie das Buch so mochte. Und seitdem sie sagt, das Buch ist so geil, und ich den Film gesehen hatte, dachte ich, ich muss irgendwann nochmal lesen. Und der Film ist jetzt auch so lange her, dass ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern kann, außer an den Anfang. Und dann habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil gerade der Anfangsteil, der im Film eben der einzige Plotteil, der mir noch da war, der wird halt, streckt sich ein bisschen lange in dem Buch. Es hat, glaube ich, aber auch 800, 900 Seiten. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ist jetzt nicht gerade die Art von leichter Kost, die ich gebraucht habe. Also, es ist nicht super anspruchsvoll. Es geht um einen Typen, der ist bei einem Terroranschlag in einem Museum in New York, ich glaube im Naturkundemuseum. Und in den Trümmern und in dem ganzen Gedingse klaut er dieses Bild vom Distelfink. Und dann hat er das und dann hat er immer ein schlechtes Gewissen und will es zurückgeben und die Umstände ergeben, aber dass es gerade irgendwie blöd ist und dann sucht die Polizei danach und er, wie, also lohnt sich da mal reinzulesen, wer New York mag. Also es spielt ganz viel in New York und ich war da, bevor Trump Präsident wurde zum zweiten Mal, da gab es ja eine kurze Phase, wo man auch nach Rhinebeck konnte. Und New York war eine meiner besten Reisen, weil das so unwirklich war. Also ich hatte ganz niedrige Erwartungen, hatte das aber auch irgendwie viel krasser durchgeplant, als ich sonst Reisen plane, weil man fliegt so weit und man weiß, man wird es jetzt nicht nächstes Jahr gleich wieder machen. Und dann hat mich die Stadt so überrascht, das war so grün und so viel weniger Lärm und so gutes Essen und wir hatten bestes Wetter und alles war toll und also wirklich nur sehr viele, sehr gute Erfahrungen und es spielt eben dort und dann liest du die Straßennamen und dann bin, also ich habe mich so lange mit dieser Reiseplanung auseinandergesetzt, dass ich von Manhattan einen sehr guten Plan im Kopf hatte, weil ich da Zeit reingesteckt habe. Und ich weiß immer, wo das alles ist und wie es da aussieht und wie es da riecht. Und das ist schon ziemlich geil. Und ich kann euch nicht sagen, wie es ausgeht oder wie es weitergeht. Ich bin erst bei der Hälfte und freue mich immer daran, weiterzulesen. Ist aber halt schon ein bisschen älter, aber muss ja nicht schlechter sein. Donnertat, der Distelfink. Dann habe ich hier noch Sachen stehen, die haben nichts mit Buch zu... Ah doch, ich habe auch noch Bücher da stehen. Ha! Ich habe 2 Bücher kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Die habe ich euch auch schon im YouTube oder auf Instagram oder so vorgestellt. Ein Wollknäuel, so viele Möglichkeiten vom Stiebner Verlag und ein Knäuel, viele Ideen vom Frech Verlag. Beides Bücher über Projekte, die man mit nur einem Knäuel stricken kann, sortiert nach Garnstärke. Und ich glaube, das vom Frech Verlag ist ein bisschen zugänglicher. Das vom Stiebner Verlag ist mehr so Strukturen, Musterstricken. Da sollte man vielleicht schon ein bisschen Strickerfahrung mitbringen. Das andere eher Anfänger geeignet. Beide sehr, sehr geil. Und ich habe auch für beide Bücher schon Projektideen, die ich dann mache, wenn die Woche 8 oder 9 Tage hat zukünftig. nee, ich freue mich, wenn ich da irgendwann was draus stricken kann. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. So, Jador, YouTube, ja, ich habe da gerade so, ich habe da mir neue Tools gekauft und bin noch mit mir hin und her gerissen. Einerseits macht mir total Spaß, YouTube, ich finde das auch spannend mit dem Schneiden und so. Andererseits komme ich mir vor wie ein Horst, wenn ich mit diesem Gimbal durch die Gegend laufe oder wie liebe Menschen aus meiner Umgebung es nennen, das Deppenzepter. Es trifft es echt gut. Ich habe da eine große Verquetschung mit, mich in der Öffentlichkeit so zu filmen und da so reinzusprechen, weil die Leute, also es ist so maximal dumm. Oder bin ich einfach zu alt dafür? Also auf der H&H fand ich das okay, weil da geht es ja auch darum, Sachen zu zeigen. Und zu Hause finde ich es irgendwie auch okay, aber in der Öffentlichkeit mich selber zu filmen, weiß ich nicht, das wirkt immer so, also als ob man sich selber zu wichtig nimmt. Also ich filme gerne von mir weg. Ich weiß aber, dass die Leute lieber Dinge sehen, wo ein Mensch drauf ist. Also das ist auch bei Fotos bei Instagram und so. Muss ich mal noch mit mir klarkommen. Ich gucke total gerne den Les Filles du Coeur Podcast. Ist auf YouTube. Ist kein Podcast. Ich sehe gerne den Vlog von denen. Also die machen ganz viele so Alltagssequenzen und so. Die sind aber auch einfach wahrscheinlich halb so alt wie ich. Oh mein Gott, ich habe es gesagt. Ich bin Alter. Ja, die machen das halt so cool und lässig. Und ich denke halt auch, ich bin so cool und lässig und fresh wie die Mädels. Aber ich bin halt doppelt so alt wie die. und... Nichts ist peinlicher, als wenn man nicht merkt, dass man sich gerade zum Deppen macht. Naja, ich sehe, ich bin hier an einer Schwelle und vielleicht habe ich die schon überschritten. Oh mein Gott. Große Empfehlung an den Podcast an dieser Stelle. Ich wäre gern so toll wie ihr, aber ich übe noch. dann bin ich mal wieder in das Rabbit Hole Maschenmarkierer aus Fimo gefallen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe so eine Obsession mit kleinen Lebensmitteln aus Fimo und die dann als Maschmarkierer Und ich habe da ganz viele schon von gekauft, von die Tiny Sugar Store. Und oh, da gab es mal eine aus England, die ist inzwischen leider verstorben. Die hat so tolle Sachen gemacht. Und ich bin so froh, dass ich die habe und in Ehren gehalten habe, weil da wird nichts mehr nachkommen. In Deutschland habe ich entdeckt Cookie-Loos Sweet Cakes. Cookie-Loos Sweet Cakes? Cookie-Loos Sweet Cakes? Vielleicht habe ich einen Schreibfehler in meinem Link. Naja, die verkauft auf jeden Fall so ein Kram auf Etsy, aber nicht als Maschmarkierer, sondern so als Charm für so ein Armband. Und ich habe sie angeschrieben, ob sie da auch so Crab-Clips heißen die so, also so kleine Maschmarkierer-Clips dran machen kann. Und dann sagt sie, ich habe mir das angeguckt, kann ich ja machen, kein Problem. Deswegen an dieser Stelle, ich komme mir vor, als ob ich das alles schon mal gesagt habe, vielleicht hatte ich das schon mal im Podcast erwähnt, Entschuldigung für die Wiederholung. Vielleicht war es auf YouTube, who knows? Vielleicht sind die alten Shownotes auch schon mal im Podcast drin gewesen. Das wäre richtig peinlich. Aber ich sage ja nicht, dass ich nicht peinlich bin. Könnt ihr mal gucken. Ja, dann komme ich jetzt zu den wichtigen Sachen. Am 13. Juni diesen Jahres ist der Worldwide Knit in Public Day. Ich sag's nochmal, Worldwide Knit in Public Day. Das heißt, weltweiter in der Öffentlichkeit Stricktag. Und ich habe mich mit Claudia vom 1000 Schön in Saarbrücken, mein Local Yarn Store, kurz geschlossen haben wir uns. Nein, ihr wisst, was ich meine. Wir haben geschnackt und gesagt, dass es eine coole Idee wäre, wenn die saarländische Strickbubble da was starten würde. Und haben uns überlegt, dass wir uns treffen. Und so war so ab 14 Uhr am Staden in Saarbrücken. Also wenn ihr aus dem Saarland seid, dann wisst ihr wahrscheinlich eh, wo das ist. Ansonsten könnt ihr Google Maps fragen oder OpenStreetMap. Und dann kommt ihr einfach dahin. Ich hoffe auf gutes Wetter. Der Staden hat folgenden Vorteil als Treffpunkt. Also einerseits ist es da sehr schön, dann gibt es da eine große Wiese. Wir empfehlen eine Sitzgelegenheit, sich selbst mitzubringen. Dann können wir uns da nämlich breit machen und so lange rumhocken, wie wir wollen. Und ihr könnt euch essen und trinken und natürlich irgendein Handarbeitsprojekt mitbringen. Und wir sind da nicht pingelig, also bringt irgendwas. Ihr müsst auch nichts mitbringen. Ihr könnt euch auch einfach dazusetzen, euch unterhalten. Es heißt zwar Knit in Public Day, aber ihr dürft auch häkeln, klöppeln, nähen, Makramee machen, euch die Haare flechten, was auch immer. Hauptsache, ihr seid ein netter Mensch und wir heißen da alle willkommen. Und warum setzen wir uns auf die Wiese? Es gibt nebendran den Ulanen-Pavillon, da kann man Essen und Trinken kaufen. Die haben auch Bestuhlung ist zu viel gesagt, die haben Bierbänke und Biertische, aber wir wollen da ja ein bisschen länger sitzen und für die Gastro ist es irgendwie blöd, wenn da so ein paar Strickerinnen mit einem Getränk 2 Stunden lang einen Tisch blockieren. Deswegen dachten wir selber irgendwie, also ich weiß, die jungen Menschen sitzen auf Decken auf der Wiese. Es ist für mich eine Dehnübung, im rechten Winkel auf der Wiese zu sitzen. Ich habe so einen fancy Klappstuhl. In dem stricke ich öfter mal am Staden. Den mag ich sehr, den werde ich mir mitbringen und dann kann ich mir trotzdem was in der Gastro holen und habe aber nicht so das Gefühl, oh, ich halte jetzt hier den ganzen Laden auf. Das war der Gedanke. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch vorbeikommen. Und ich werde das jetzt auf Instagram posten und teilen. Und ich werde es auch nochmal auf YouTube erzählen. Und auch da freue ich mich über euer Feedback. Und ich werde jetzt hier enden, weil es ist jetzt schon sauspät. Ich hoffe, ich habe nicht denselben Podcast nochmal erzählt von der letzten Folge, aber der ist so lange her, ihr habt bestimmt auch vergessen, was ich da gesagt habe, oder? Ich könnte jetzt selber nochmal reinhören, aber es wäre mir dann unangenehm. Nachher habe ich Angst, ihn zu ver... Nein, das machen wir nicht. Habe ja auch ein bisschen was Neues erzählt von der H&H und an dieser Stelle will ich einfach sagen, frohes Stricken und kommt zum Knit in Public Day. Das ist übrigens ein Tag vom Auersmacher Wollfest, das in diesem Jahr auch wieder stattfindet. Da werde ich vielleicht auch hingehen. Und ich freue mich, euch zu sehen. Ganz liebe Grüße und frohes Stricken.